Ich glaube, wenn man sagt, okay, ich möchte zum Erfolg des Unternehmens beitragen, dann gehört auch dazu, gewisse Dinge abzugeben. Dann gehört dazu zu sagen, okay, ich muss auch auf mich, ich finde zum Beispiel auch, dass Mental Health da eine ganz große Rolle spielt, zu sagen, okay, wenn ich hier wirklich aktiv mithelfen will und die Firma aufs nächste Level bringen will, dann muss ich in einem guten, selbst in einer guten Verfassung sein. Es muss mir gut gehen,
Ja.
ich muss mich stark fühlen, ich muss mich ja auch belastungsfähig fühlen, aber total im Positiven. Also ich muss einfach ready sein, das auch stemmen zu können.
Herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu Podcast. Von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Heute erwartet dich ein Special. Du hörst gleich einen Mitschnitt unseres Nushu Brekkies, eine sehr beliebte Frühstücksveranstaltung in unserem Frauennetzwerk Nushu. Da kommen wir alle zusammen digital und haben entweder eine spannende Persönlichkeit eingeladen oder wir treffen uns in großer Runde, vernetzen uns, tauschen uns aus zu Themen, die uns unter den Nägeln brennen und unterstützen und empowern uns gegenseitig. Heute geht es um das Thema Verantwortung abgeben als Führungskraft. Und hiermit übergebe ich an deine Podcast-Hostin Melli Schütze, die dich direkt in das Thema einweiht.
Im Urlaub will man ja eigentlich entspannen, den Kopf ausmachen, sich mal um seine mentale Gesundheit ebenso kümmern wie um Familie und Freunde. Wir haben wahrscheinlich alle viele große Pläne, die in diese wenigen Tage/Wochen reinpassen müssen. Umso wichtiger, dass wir uns auch dann konzentrieren und fokussieren können. Und das geht natürlich nur, wenn man auf der anderen Seite auch Verantwortung abgibt. Das ist aber gar nicht so einfach, gerade als Führungskraft. Wenn Führungskräfte Zuständigkeiten abgeben und ihren MitarbeiterInnen aktiv in Entscheidungen einbinden, nicht nur vorm Urlaub, signalisiert das aber natürlich auch totales Vertrauen und Wertschätzung und lässt die Organisation wachsen. Und die MitarbeiterInnen natürlich auch und die Chefin auch, weil es ja auch ein Lernprozess abzugeben. Das ist natürlich in der Theorie erstmal alles total logisch, denke ich. Aber es fällt vielen von uns doch ein bisschen schwerer, die Verantwortung zu teilen, abzugeben. Und wir wollen heute mit unserer Speakerin Magdalena Öhl darüber diskutieren, warum das so ist und auch rausfinden, was ihr geholfen hat. Sie hat eine ganz besondere Situation. Sie ist natürlich auch Gründerin. Und warum das eine besondere Situation ist, da gehen wir gleich drauf ein. Ich stelle sie euch erst einmal vor. Sie ist Gründerin der Münchner HR Tech Company Talent Rocket. Das Unternehmen schafft digitale, intelligente und skalierbare Karriereplattformen für Fachbranchen. Die eigens entwickelte Technologie bildet dabei das Fundament, um das Recruiting und Employer Branding in allen Fachbranchen und Fachkräftemängel zu revolutionieren. Das Unternehmen hat rund 50 MitarbeiterInnen und Büros in Berlin und München, also sie hat richtig viel zu tun. Und Magdalena hat Jura und Kommunikationswissenschaften studiert und war zunächst in einer der führenden Kanzleien für Medienrecht tätig. 2020 wurde sie als European Women of Legal Tech im Bereich Entrepreneurship ausgezeichnet. Sie ist außerdem stellvertretende Vorsitzende des Startup-Verbandes und seit August 2022 ist sie darüber hinaus in den Beirat Junge Digitale Wirtschaft berufen worden und berät dort den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck, und zu aktuellen Fragen der digitalen Transformation. Ihr seht, die Lady hat richtig was zu tun und wie sie es schafft, Verantwortung abzugeben und ob sie es schafft, das wollen wir mit ihr gleich diskutieren. Herzlich willkommen auf der Nushu Stage, liebe Magdalena Öhl.
Guten Morgen, liebe Melli. Ich freue mich sehr, 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 heute hier zu sein, mit euch diskutieren und quatschen zu können.
Ich freue mich auch sehr. Ich schalte mich jetzt erstmal aus. The Nushu Stage is yours. Und dann sind wir mal ganz gespannt, ob du einen heißen Tipp für uns hast, wie das gelingt mit dem Verantwortung abgeben.
Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und zwar würde ich gerne kurz mit euch über die Kunst des Delegierens sprechen. Denn bei mir selber war es so, dass ich als Gründerin aus eigener, vor allem schmerzlicher Erfahrung weiß, wie schwer es letztlich ist, Verantwortung abzugeben. In den Anfangstagen von einem Startup ist es super entscheidend, dass man eigentlich in vielen, fast allen Bereichen selbst aktiv ist. Und meistens besteht das Gründerteam aus einer Person, zwei Personen, drei Personen. Das heißt, man ist sehr reduziert auf ein paar wenige Leute, auf die letztlich die ganze Arbeit verteilt wird. Am Anfang hat man häufig auch noch kein Geld, um Mitarbeiter einzustellen. Also es ist völlig klar, die Gründer rufen den Kunden an, pitchen das Produkt, bauen Facebook-Kampagnen, werten Marketing aus und danach geht es eigentlich direkt in die Buchhaltung. Das heißt, man ist für alle Bereiche und alle Aufgaben verantwortlich und der Erfolg von dem Startup hängt letztlich ja nur von den Gründern ab. Und wir hatten dann recht schnell die Erkenntnis, wenn wir aber wachsen wollen und auch die nächsten Schritte mit unserem Unternehmen gehen wollen, dann können wir nicht das ganze Unternehmen selbst tragen, sondern wir müssen lernen zu delegieren. Und da komme ich eigentlich schon zu meinem nächsten wichtigen Punkt, weil immer wenn ich auf einem Panel oder auf Ähnlichem gefragt werde, was ich denke, was die wichtigste Eigenschaft ist, wenn man Gründer werden möchte, dann beantworte ich das meistens mit Ownership. Weil Ownership heißt für mich, Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens zu übernehmen und gleichzeitig alles Notwendige tun, um das Ziel zu erreichen. Für uns ist es sogar so ein wichtiger Wert oder eine wichtige Eigenschaft, dass das einer von 5 Company Values bei uns ist. Also das heißt, alle Leute, die bei uns arbeiten, mit uns arbeiten, sind wirklich angehalten, auch so in der Firma zu agieren, als wäre es ihre eigene und zu dem Erfolg beizutragen. Und wie der Name schon sagt, Ownership, mir gehört was, heißt aber gleichzeitig nicht, dass man alles selbst erledigen musste. Und auch das mussten wir erst wieder lernen. Denn uns ist ganz stark aufgefallen, wenn wir wirklich an allen Aufgaben selbst dran sind, dann ist es eigentlich eher kontraproduktiv, weil man steckt in Details und hat eigentlich viel zu wenig Zeit, um sich über die großen Themen Gedanken zu machen. Heißt strategische Entscheidungen, generelle Ausrichtung, Vision der Firma. Und das betrifft einem natürlich auch genauso als Führungskraft, weil wenn man wirklich im Klein-Klein oft arbeitet, hat man zu wenig Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wo möchte ich als Person eigentlich hin? Was sind meine nächsten Schritte? Was ist die Vision von mir selbst letztlich? Bestes Beispiel war da bei uns, ich kann mich noch an einen Nachmittag erinnern, als wir uns, also meine Mitgründerin und ich, uns gerade in Photoshop eingearbeitet haben, was wirklich kein leichtes Ding ist, wenn man damit ganz neu startet, weil wir unsere Facebook-Visuals für die Ads neu erstellen wollten und haben da wirklich Stunden verbracht und hatten gleichzeitig uns aber ein Strategie-Meeting eingetragen und haben gesagt, okay, das müssen wir jetzt erstmal schieben, weil wir müssen ja erst das fertig machen. Und das war für uns so eine Erkenntnis zu sagen, okay, wir verschieben gerade einen Termin, der letztlich dafür da ist, über die generelle Ausrichtung, über die Strategie unserer Firma nachzudenken, nur um im Klein-Klein uns gerade Photoshop anzueignen, um Visuals zu erstellen. Und das war für uns letztlich der Punkt, bei dem wir auch gesagt haben, okay, wenn wir weiter wachsen wollen und weiter einstellen wollen, müssen wir effizienter sein und wir müssen einfach Verantwortung abgeben. Das war aber auch erstmal leichter gesagt als getan, weil natürlich kamen bei uns sofort die Argumente, okay, bei dem Thema bin ich jetzt so gut eingearbeitet, das wäre jetzt viel zu umständlich, das abzugeben. Oder am Ende muss ich vielleicht sowieso nochmal drüber schauen, dann mache ich es direkt selbst. Anders gesagt, wir haben erstmal nach Ausreden gesucht, keine Verantwortung abzugeben und sind dann aber an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen einen Plan, um erstmal zu verstehen, welche Aufgaben kann man eigentlich abgeben, welche eignen sich und bei welchen ist es total wichtig, dass man die wirklich selbst erledigt. Und weil ich immer, wenn mir was schwerfällt, dazu neige, einen Plan zu machen, habe ich hier einen kleinen Hack, den ich super gerne mit euch teilen möchte, bei dem ich hoffe, dass er euch vielleicht genauso viel bringt wie mir. Und zwar, viele von euch haben sicher schon mal von der Eisenhower-Matrix gehört. Im Grunde ist es letztlich eine Unterteilung der Aufgaben in Dringlichkeit und Wichtigkeit. Und man sortiert jede Aufgabe in einen von 4 Quadranten. Das hätte ich euch eigentlich auf einem Slide aufbereiten können. Wenn das nachher noch irgendjemanden interessiert, kommt da gerne auch nochmal auf mich zu. Melli wird das sowieso nochmal sagen, aber ich gebe es euch jetzt schon mal hier auf der Tonspur. Und zwar ist der erste Bereich, eine Aufgabe ist dringend und wichtig. Das heißt, sie erfordert eigentlich eure sofortige Aufmerksamkeit und ist für mich auch immer ein Indiz, die Aufgabe muss ich ja selbst erledigen. Die ist nicht geeignet, um zu delegieren. Und dann gibt es aber auch Aufgaben, die sind zum Beispiel wichtig, aber nicht dringend. Das heißt, man hat keine sofortige Deadline, es ist nicht sofortiger Handlungsbedarf. Das ist wiederum eine Aufgabe, die ich auch bei mir selber behalte, weil sie wichtig ist, aber ich plane sie mir in Zukunft ein. Tatsächlich bin ich großer Fan auch von Timeboxing und mache dann häufig wirklich direkt für die Aufgabe einen Termin an einem Tag, an dem ich weiß, okay, da werde ich mich der Aufgabe widmen und da werde ich die in Angriff nehmen. Und die dritte Kategorie ist dringend und nicht wichtig. Das heißt, die Aufgabe ist nicht von großer Bedeutung für die eigenen Ziele, für die eigenen Visionen und ist deswegen perfekt geeignet zum Delegieren. Dringend und nicht wichtig heißt, Aufgabe kann direkt an jemand anderen übergeben werden. Und dann gibt es noch die vierte Kategorie, die sagt nicht dringend, nicht wichtig. Und das ist wiederum eine Aufgabe, die du direkt eigentlich von deiner To-Do-List löschen kannst, die kannst du archivieren. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum man die noch weiter vorhalten sollte, weil es geht ja auch darum, effizienter, effektiver zu arbeiten. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder auch den Check macht, was ist gerade wichtig und wo muss ich gerade handeln und was kann ich vielleicht auch einfach mal streichen. Mir hat das total geholfen, wirklich jede einzelne Aufgabe meiner To-Do-Liste so zu clustern, weil ich ganz schnell gesehen habe, okay, da ist eigentlich super viel Potenzial, das ich abgeben kann. Und ich habe auch ein bisschen diese Emotionalität rausgenommen, zu sagen, ja, aber eigentlich, und das mache doch immer ich, und warum soll ich das nicht weitermachen, und der Kunde erwartet und so weiter. Ihr kennt bestimmt einige dieser Ausreden, die man hat, wenn man ungern abgibt und es einem generell schwerfällt, Kontrolle an jemand anderen zu übertragen. Und für mich, und das kann ich ganz ehrlich sagen, ist es wirklich immer wieder ein kleiner Magic Moment, wenn ich sehe innerhalb meiner To-Do-Liste, wie viele Aufgaben eigentlich das Potenzial haben, übertragen werden zu können, weil sie eben in diese Kategorie dringend, aber nicht wichtig fallen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz cool, dann auch zu sehen, dass man dadurch seine To-Do-List auch einfach reduzieren kann und einfach dagegen angehen kann, die Anzahl der dringenden Aufgaben generell zu reduzieren. Weil durch das Abgeben der Verantwortung und durch das Delegieren habe ich viel mehr Freiräume. Gleichzeitig schaffe ich aber auch Vertrauen in die Mitarbeiter und ein super cooler Nebeneffekt, Melli hat es, glaube ich, schon kurz angesprochen, ist, die Mitarbeiter werden motivierter, eigenständiger und generell kommt es zu viel, viel besseren Ergebnissen im Team. Deswegen ist mein großes Learning, als Gründerin oder auch als Führungskraft sollte man die Kunst des Delegierens unbedingt beherrschen. Ownership bleibt für mich eine ganz, ganz essentielle Qualität, aber Verantwortung abzugeben ist mindestens genauso wichtig für den Erfolg. Und deswegen mein Appell an euch, sei bereit, Verantwortung weiterzugeben und schaffe Raum für Wachstum und Entwicklung, sowohl bei dir als auch bei deinem Team.
Das sind schöne Worte, Magdalena. Das klingt auch alles erstmal total sinnvoll und logisch. Und die Matrix ist wahrscheinlich auch wirklich, wirklich total hilfreich. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal probieren. Jetzt würde ich gerne euch, Nuschus, ein bisschen einbinden, weil das ist ja hier ein Mitmachformat. Wie ist es denn bei euch auf einer Skala von 1 bis 10? Vielleicht beantwortet ihr das mal im Chat. Wie leicht fällt es euch denn überhaupt, Verantwortung abzugeben? Also 10 ist das fällt mir am leichtesten. So, und 1 geht gar nicht. So, das würde mich jetzt auch nochmal total in 5, sagt Svantje. 6, 7, also es fällt euch, ja, fällt doch so eine Mittel, hallo, guten Morgen, Juliane, Mittweiler zum Glück eine 7, sagt Janika, das heißt, du hast da wahrscheinlich ganz schön nachgelegt, das ist ja wirklich auch ein Prozess und wie du auch schon gesagt hast, Magdalena, ne, das ist ja auch wirklich ein Weg, von der Gründerin-Perspektive hin auch irgendwie zur Unternehmerin-Perspektive, weil ich glaube, vorhin war noch so ein Kommentar, man muss nicht alles selber machen, nur weil man es gut kann. Genau, sagt Sabine, ich muss nicht alles machen, nur weil ich es gut kann. Mhm. Stimmt total, aber dafür braucht es ja auch einen krassen Mindset-Shift. Ne? Gab es da irgendwie so ein Aha-Erlebnis für dich, wo du gemerkt hast, okay, also wie heißt das Tool jetzt nochmal? Das Grafiktool, bevor es Canva, bevor alle Canva, Photoshop.
Ja, genau.
Ich kenne es. Ich hatte auch den Photoshop-Moment. Also ich habe es auch probiert. Es ist ja wirklich hyper. Also ich meine, kein Wunder, dass es GrafikerInnen gibt, so, ne?
Ja, total. Zu 100%. Also ich glaube trotzdem, mein Moment oder der Moment meiner Mitgründerin und mir, weil wir waren da beide wirklich in einem Boot, war vor allem, dass wir eine krasse Arbeitsüberlastung hatten. Mhm. Also dadurch, dass wir wirklich bei vielen Sachen uns natürlich auch einarbeiten mussten. Also ich habe ja Jura studiert, wie du es schon gesagt hast. Und bei Jura hat man wirklich im ganzen Studium keinerlei Berührungspunkte alleine mit PowerPoint oder mit Excel. Das heißt, ich musste wirklich bei jeder Aufgabe mich selbst dazu disziplinieren, das einfach zu lernen, um einen Business Case in einem Excel aufsetzen zu können, um eine Präsentation für einen Pitch zu bauen und so weiter. Und ich glaube, das war auch ganz, ganz wichtig, sich einfach auch Wissen anzueignen und so ein Fundament zu haben, um Sachen auch selber machen zu können. Aber irgendwann ist auch einfach der Punkt, wo man sagen muss, es gibt Leute, die es auch besser können als ich, die einfach in diesem Bereich spezialisiert sind und die mir dann auch auch helfen, das Startup auf die nächste Stufe zu bringen, einfach weil sie Spezialisten in ihrem Bereich sind. Und wenn man dann natürlich ganz viele Spezialisten zusammenbringt, die aber alle an einem Strang ziehen, dann glaube ich, ist das sehr, sehr entscheidend für den eigenen Erfolg oder auch den Erfolg der Firma, wenn man gegründet hat.
Das heißt, sowohl das Skillset deinerseits muss sich verändern, um mit dem Wachstum mitzugehen. Auf der anderen Seite gibt es jetzt natürlich auch dieses Argument, und das höre ich auch immer wieder und irgendwie kann ich dem auch ganz schön viel abgewinnen, dieses, ich muss eigentlich alles selber können, damit ich auch einschätzen kann, was ich da sozusagen delegiere, weil ansonsten wird es ja auch irgendwie schwierig. Wie stehst du dazu?
Also ich glaube, ab einer gewissen Größe ist es natürlich nur mehr im Rahmen möglich. Natürlich hilft es am Anfang, wenn man selber Marketingkenntnisse hat und man stellt jemanden im Bereich SEO ein, wenn man gleich über gewisse Fachthemen sprechen kann. Aber du möchtest ja eigentlich jemanden, der mehr weiß als du. Deswegen glaube ich, kommt es auch sehr darauf an, wenn man nach Personen sucht, denen man eben diese Verantwortung abgeben kann, wie ist auch die Einstellung dieser Person gegenüber weiteres Lernen. Bin ich schon komplett fertig? Sitzt da jemand, der sagt, ich kann eigentlich alles, ich muss nichts mehr dazulernen? Oder sitzt da selbst jemand, der sagt, das ist mein aktueller Stand und ich möchte das noch und jenes noch und möchte mich in die Richtung weiterentwickeln? Und ich glaube, solche Leute sind immer ein ganz starkes Indiz dafür, dass man definitiv Verantwortung abgeben kann und sogar dann gemeinsam ganz stark wachsen kann.
Mhm. Ich wollte noch gerne auf diesen Wert eingehen. Du sagst, einer eurer 5 Company Values ist Ownership. Wenn ich jetzt so ein bisschen, also irgendwie, wenn ich da so ein bisschen drüber nachdenke, Ownership bedeutet ja eben auch, es ist meins, ich übernehme die Verantwortung für eben dieses Projekt. Ist es nicht gerade, also wenn ich mir überlege, dass ihr da 50 Ownerinnen habt, die auch alle das Mindset verkörpern, fällt es denen nicht gerade dann besonders schwer, Verantwortung abzugeben? Oder wie habt ihr euch, oder gibt es da Möglichkeiten, MitarbeiterInnen, die wirklich stark ausgeprägt Ownership haben und sich voll verantwortlich fühlen, da auch wieder in die Entlastung zu geben? Hast du da einen Ansatz? Weißt du, wie ich meine?
Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ich glaube, wenn man sagt, okay, ich möchte zum Erfolg des Unternehmens beitragen, dann gehört auch dazu, gewisse Dinge abzugeben. Dann gehört dazu zu sagen, okay, ich muss auch auf mich, ich finde zum Beispiel auch, dass Mental Health da eine ganz große Rolle spielt, zu sagen, okay, wenn ich hier wirklich aktiv mithelfen will und die Firma aufs nächste Level bringen will, dann muss ich selbst in einer guten Verfassung sein. Es muss mir gut gehen, ich muss mich stark fühlen, ich muss mich auch belastungsfähig fühlen, aber total im Positiven. Also ich muss einfach ready sein, das auch stemmen zu können. Und da finde ich, und das war auch so dieser Magic Moment bei uns, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt handeln, wir waren total überlastet. Weil wenn du alles selber machst und da mitmischt und dort mitmischt, ist es einfach irgendwann zu viel. Und ich glaube, auch als Führungskraft kommt man recht schnell an den Punkt, wenn man das Gefühl hat, das muss ich selber machen und das sollte ich unbedingt noch erledigen und da muss ich nochmal drüber schauen, dass es irgendwann einfach an die Grenze geht dessen, was man stemmen kann. Und deswegen sehe ich es als totale Pflicht eigentlich von jeder Einzelperson zu sagen, wenn es mir zu viel wird, dann muss ich abgeben, weil nur dann können wir ins große Ganze einzahlen und nur dann können wir ein erfolgreiches Projekt abschließen oder irgendein Umsatzziel schaffen, was auch immer. Also ich glaube, Ownership bedeutet genau, das als eigene Verantwortung auch zu erachten, selbst leistungsfähig zu bleiben.
Schöne Definition. Da war mir nur noch mal wichtig, hinterherzugehen, weil es kann ja auch in die andere Richtung kippen. Ich möchte jetzt noch einen Begriff reinwerfen, Micromanagement, weil das gehört da ja auch irgendwie mit ein bisschen dazu. Warst du davor im Micromanagement? Wie würdest du das sagen? Oder war das einfach wirklich, es ging halt nicht anders so? Ich meine, ich kenne es ja auch. Es ist halt, wie es ist, ne?
Ja, total. Man wird natürlich als Gründerin, wenn du zu zweit am Anfang bist, total drauf trainiert, weil da gibt's nichts. Du hast niemanden, an den du delegieren kannst. Das heißt, entweder du machst es selber oder es passiert nichts. Und das ist natürlich, wenn du zeitlang so arbeitest, gewöhnst du dich auch dran, dass du für alles Verantwortung übernimmst. Und ich glaube, wenn man dann aber wirklich sagt, ich habe als Ziel, dass mein Startup einfach wächst und die nächsten Schritte erreicht, ich muss es jetzt machen, weil sonst komme ich nicht weiter. Und dann hat man so einen gewissen Leidensdruck auch zu sagen, okay, ich muss mir jetzt Aufgaben überlegen, die ich delegieren kann, beziehungsweise Verantwortungsbereiche abgeben, um es überhaupt aufs nächste Level zu schaffen. Und das hilft dann, finde ich, extrem. Aber, also um ehrlich zu sein, auch jetzt muss ich mich manchmal noch am Riemen reißen, gerade bei so Themen, die mir dann auch super viel Spaß machen, dass ich da nicht wieder reingrätsche und dann sage, ja, aber könnten wir nicht auch oder was meint ihr denn dazu? Und das kann ja durchaus auch konstruktiv sein. Nur ich glaube, keinem macht es Spaß im Team, wenn er irgendwie das Gefühl hat, er wird kontrolliert oder jemand guckt auch gar nicht, wie kommst du zum Ziel, sondern wie machst du es genau. Also grundsätzlich kommen wir bei unserem Startup auch ganz stark von Zielsetzungen, von KPIs oder sogar OKRs, bei denen wir dann sagen, okay, das soll irgendwie im Ergebnis rauskommen, aber du bist eigentlich völlig frei in dem, wie du da hinkommst. Und ich glaube, dass das auch für jeden als individuellen Menschen total wichtig ist, dass er eben diese Freiheit bekommt, Ziele zu erreichen auf dem Weg, der für ihn der bestgeeignetste ist.
Als du für dich verstanden hast, dass dieses Micromanagement dann doch vielleicht irgendwie der Vergangenheit eher angehören sollte, warst du dann auf Entzug, Magdalena? Weil es hat ja ganz viel auch mit Vertrauen zu tun, ne? Also Vertrauen wirst du auf jeden Fall haben, nehme ich mal an. Aber sich dann auch zurückzunehmen und davon auszugehen, okay, das passt schon alles.
Total. Also tatsächlich sitzt man immer so die Finger trommelnd und denkt so, jetzt würde ich gerne, aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich so die Selbstreflexion und da auch kritisches Feedback oder konstruktives Feedback auch vom eigenen Team zu bekommen, die sagen so, hey, ich habe das unter Kontrolle, du kannst dich entspannt zurücklehnen, lass uns in 1-2 Wochen nochmal sprechen, da gebe ich dir ein Update über das Projekt und dazwischen müssen wir eigentlich nicht voneinander hören. Und das dann auch einfach anzunehmen und zu sagen, okay, da kann ich einfach selber auch noch besser werden. Aber es hilft total, das Team oder die Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, auch zu enablen, dass die auch wissen, sie können einem sowas zurückspielen, ohne dass das irgendwie persönlich genommen wird, sondern es dient eher dazu, selber dann nochmal in sich zu gehen und zu sagen, okay, an dem Punkt war ich vielleicht wieder zu sehr dran, muss ich jetzt wieder einfach einen Schritt zurücktreten. Mhm. Was da aber auch hilft, finde ich, ist dann immer wieder Follow-ups auszumachen. Also gerade wenn man da wirklich am Anfang steht und auch eine Aufgabe vielleicht übergibt, die für einen selbst sehr wichtig war oder ist und die weil das auch wichtig ist, dass sie irgendeine Form von Tracking hat, dass man einfach regelmäßige Termine ausmacht, indem man von der Person, die die Verantwortung übernommen hat, ein Update bekommt, die auch mit einem darüber sprechen kann, wo es vielleicht hakt, wo Schwierigkeiten entstehen. Mich ist auch immer ganz wichtig, wenn man in einer Firma oder in einem Startup eine Kultur schafft, in der es okay ist, auch von seinen Challenges zu erzählen und zu sagen, ich hänge hier gerade, ich komme nicht weiter und man guckt, wer im Team kann da jetzt gerade unterstützen oder weiterhelfen, dann hat man auch das Gefühl, man hat eine Transparenz, wo steht derjenige gerade? Und das gibt einem natürlich auch wieder Vertrauen, auch darüber zu informiert zu werden, wenn es mal nicht so gut läuft.
Hier hat sich schon eine Latte an Fragen aufgebaut. Ich würde die erstmal mit dir Schritt für Schritt durchgehen, bevor wir weitersprechen. Melanie fragt, danke dir für deine Insights. Nutzt du für deine To-Dos ein Tool? Hat auch dein Team Zugriff darauf? Mhm.
Ja, tatsächlich. Also wir nutzen Asana und auch aus jedem Meeting, das wir haben, werden Aufgaben dann direkt in Asana eingetragen und auch haben auch Zuständigkeiten. Ich habe meine To-Do-List wirklich auch in verschiedene Themenbereiche geclustert. Du hast vorher schon gesagt, auch mit anderen Projekten außerhalb der Arbeit, auch privaten Sachen, hilft es mir sehr, wenn ich das ein bisschen clustern kann. Und tatsächlich gehe ich morgens durch meine To-Do-List und teile dann ein, was ich an dem jeweiligen Tag erledigen will. Und ganz häufig klappt dann auch nicht alles so, wie man sich das vorstellt. Also ich glaube mittlerweile, es gehört auch dazu, dass eine To-Do-List nie leer ist. Aber was ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, es ist extrem wichtig, immer wieder die wichtigen Aufgaben zu sehen und nicht die dringlichen immer zuerst zu erledigen, sondern bewusst auch die dringlichen so abzubauen, dass man zu den wirklich wichtigen Aufgaben kommt. Aber ich finde Asana da sehr sinnvoll und im Team nutzt es natürlich immer, wenn man sich auf ein Tool einigt und nicht jeder was anderes hat, weil dann, kennt ihr bestimmt, geht es meistens drunter und drüber.
Okay, das heißt, bei Asana legst du dann, also um jetzt mal im Detail reinzugehen, du legst, wie wäre so eine klassische Aufgabenstellung? Präsentation finalisieren für... Genau. Okay, also schon sehr kleinteilig dann und dann wird eingeteilt mit einer Deadline und genau. Dann gehst du aber auch nicht mehr hinterher, sondern erwartest von der Person, dass es abgehakt wird, als erledigt markiert wird und dann ist es auch aus deinem Kopf raus.
Genau, aus meinem Kopf ist es erstmal raus. Meistens gibt es ja bei Projekten dann doch wieder Termine, in denen alle zusammenkommen und man dann ja auch so eine indirekte, nicht Kontrolle, aber eben da wird diese Präsentation dann zum Beispiel vorgestellt und dadurch muss sie sowieso zu diesem Zeitpunkt fertig sein. Ich finde, es funktioniert eigentlich ganz, ganz gut.
Okay. Und Sabine möchte wissen, für mich gibt es einen Unterschied zwischen Aufgaben abgeben und Verantwortung abgeben. Wie siehst du das?
Ja, definitiv. Also es gibt ja auch wirkliche Verantwortungsbereiche. Man kann jetzt als Beispiel Marketing nehmen. Das haben wir am Anfang selbst gemacht und haben dann einen Marketingmanager oder einen Head of Marketing eingestellt. Und damit ist er natürlich oder sie auch dafür verantwortlich, wie ist die Strategie dahinter. Und unter dieser Strategie stehen dann verschiedene Projekte. Das heißt, im Grunde gibt es letztlich zwei große ja, Möglichkeiten zu übertragen, nämlich einmal wirklich in kompletten Aufgabenbereichen und einmal dann wirklich in einzelnen Aufgaben.
Janine möchte wissen, nutzt du dieses Vorgehen auch für den Haushalt etc. oder nur fürs Business? Also Asana hast du gerade schon gesagt, aber Eisenhower,
Ja, voll.
ist der Eisenhower auch im Haushalt am Start?
Ich wünschte, ich würde es tun. Leider nein. Ich bin aber mittlerweile dabei, mich auch versuche, mich privat auch immer besser zu organisieren. Ich habe auch zwei kleine Kinder. Das heißt, es passiert schnell, dass man so was zugerufen kriegt. Morgen müsst ihr das bitte in den Kindergarten mitbringen. Und das dann ganz schnell hinten runterfällt, weil man vielleicht gerade noch in Gedanken ist. Deswegen, was ich da sehr empfehlen kann, ist ein Buch, das heißt Getting Things Done, das wirklich auch nochmal erklärt, wie man sich generell organisieren kann. Und ein Hinweis da, den ich echt versuche stark zu befolgen, ist, jedes To-Do sofort erstmal in eine Liste aufnehmen zu können, weil es dadurch einfach aus dem Kopf raus ist. Das heißt, ich habe Asana auch als App auf meinem Handy und sobald mir jemand irgendwas zuruft, auch im Privaten, was zu erledigen ist, dann trage ich das erstmal ein. Ob es dann direkt erledigt wird, steht wieder auf einer anderen Seite.
Christina fragt, wie geht man damit um, wenn man sich der Verantwortung unterschiedlich verpflichtet fühlt? Also zum Beispiel auch unterschiedliche Standards hat. Super gute Frage. Also zum Beispiel möchte ich Verantwortung abgeben, aber die annehmende Person übernimmt lediglich eine Aufgabe, nicht die Verantwortung für das Thema.
Super schwierig natürlich, weil ich habe jetzt sehr von den Idealvoraussetzungen gesprochen und eher das Problem bei der Person gesehen, die nicht abgeben kann. Wenn die Person, die die Verantwortung bekommen soll, zu dem Zeitpunkt noch nicht geeignet ist oder vielleicht auch einfach noch nicht das Bewusstsein hat, dass da was auf sie zukommt, glaube ich, ist es ganz wichtig, das ganz transparent zu formulieren. Zu sagen, das Projekt liegt jetzt bei dir, das ist auch eine große Chance, weil du hier auch die Möglichkeit hast, wirklich selbst mitzugestalten, selbst auch deine Denke oder dein Wissen da einzubringen. Aber ich glaube, die Person muss einfach wissen, dass es jetzt von ihr abhängt. Und klar, wenn sie dann damit umgeht, indem sie sagt, ist eigentlich nicht so mein Ding, dann muss man sicher nochmal neu überlegen, ob das der richtige Zeitpunkt ist, um eben Verantwortung zu übertragen.
Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation. Ich kenne die Situation auch und ich habe es damals klar adressiert, aber es war wirklich der unterschiedliche Standard, der uns einfach entzweit hat. Von daher, Christian, ich verstehe das total gut. Ich habe damals keine Lösung gefunden. Man hat sich dann getrennt. Das war auch bei einem Gründungsthema. Einfach weil ich gemerkt habe, ich werde eigentlich ehrlich gesagt total sauer und übertrage dann irgendwie negative Gefühle auf diese andere Person, die dann am Ende des Tages aber eine Zusammenarbeit eigentlich schier unmöglich erscheinen lassen. Einfach weil der Standard von der Person damals in Bezug auf die Verantwortung einfach komplett anders war. So, das ist ja auch irgendwie, also wir nehmen ja jetzt, deshalb finde ich das gerade eine super gute Frage, weil wir nehmen ja so den Begriff Verantwortung gerade als sehr gegeben hin. Aber was bedeutet das wirklich? Dass du auch nachts drüber nachdenkst oder abends drüber nachdenkst oder spazieren gehen, mal drüber nachdenkst, so, wie könnte ich das denn jetzt irgendwie weiterentwickeln, dass du intrinsisch motiviert bist? Oder machst du es einfach nur und machst es halt einfach? Was denkst du
Ja, ich glaube,
dazu?
da hilft wirklich auch festzuschreiben, also dass man sich einmal gemeinsam hinsetzt und definiert, was man jetzt von diesem Projekt erwartet oder was der Standard sein soll. Ich finde, ein super Beispiel dafür ist auch immer Sorgfalt. Es gibt total unterschiedliche Levels an Sorgfalt und die eine Person sagt, okay, da war in einer 40-seitigen Präsentation zwei Rechtschreibfehler, ist doch perfekt, mega sorgfältig. Und der nächste sagt, oh Gott, wie konnten wir mit der Präsentation rausgehen? Wir haben da zwei Fehler drin gehabt. Also ich finde, da scheiden sich immer total die Geister. Und mir persönlich hilft es in solchen Sachen immer, mich mit der Person hinzusetzen und zu sagen, okay, was wollen wir? Was ist für vielleicht auch mal diese Standards gegenüberzustellen und sich dann auf einen Kompromiss zu einigen oder, und ich finde, es gehört als Führungskraft auch dazu, zu sagen, nein, wir wollen hier ein Null-Fehler-Konzept und wir gehen da so oft drüber, dass da wirklich kein Fehler drin ist. Also abhängig von der Führungskraft, die dann auch teilweise vorgibt, was der Standard sein soll.
Aber die Basisarbeit machen wahrscheinlich die wenigsten, um es einmal wirklich transparent auszusprechen. Aber macht total Sinn. Und der, wie du sagst, Sorgfalt ist da ein gutes Beispiel auch. Maja.
Entschuldige, manchmal noch hilft es auch wirklich, es aufzuschreiben, weil ich finde, auf der Tonspur geht auch manchmal wieder was verloren. Ihr seht schon, generell alles aufschreiben ist eine Sache, an die ich glaube. Und ich glaube, auch in Feedbackgesprächen hilft es manchmal, zu sagen, wir haben das jetzt festgehalten, weil man dann natürlich die Möglichkeit hat, beim nächsten Mal ganz anders sich nochmal daran zu erinnern, was das Ziel war.
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube auch mit dem Verschriftlichen, also ich glaube, hätte ich das damals gemacht oder hätten wir das damals gemacht, wäre es wahrscheinlich auch, wäre es wahrscheinlich anders gewesen, weil alleine über dieses Festhalten von Dingen entsteht ja Gespräch. Und bei Amazon, das finde ich total spannend, immer wenn dort also haben mir die Ladies von Amazon verraten, vielleicht ist auch gerade eine dabei und ihr könnt es nochmal verifizieren, dass so ein Innovationsprozess dadurch entsteht, dass du erstmal, also wenn du ein Projekt zum Beispiel pitchen möchtest und sagst, ich will das jetzt irgendwie machen, ich habe da eine gute Idee, dann schreibst du erstmal eine Pressemitteilung, eine PM. So, und dann machst du im zweiten nochmal so ein FAQ, wo wirklich so die Fragen beantwortet werden, schriftlich, die alle kommen werden. Und ich glaube, alleine durch diesen Prozess, dass du erstmal eine Pressemitteilung, wo da steht, was du für ein erfolgreiches Ding da gerade gelauncht hast, ne, und dann noch die FAQs beantwortest, entsteht so viel Reflexion und so viel Ansatz auch. Ich finde das so ein geiler Prozess, weißt du, auch drüber nachzudenken, zu sagen, okay, stimmt, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, weil das passiert ja automatisch, ne? Und dann wird auf einmal das Projekt doch viel größer und vielleicht merkst du schon beim Schreiben, dass die Idee doch nicht so gut ist oder dass sie abgewandelt werden muss. Und ich glaube, so ist es auch mit Verantwortung oder eben Sorgfaltsthemen, ne? Sich da wirklich einmal dezidiert hinzusetzen und das aufzuschreiben erscheint vielleicht am Anfang total müßig und Zeitverschwendung, weil wir ja alle viel zu tun haben, aber eigentlich finde ich es einen tollen Ansatz.
Total. Und was du erzählt hast mit der Pressemitteilung, was ja auch toll daran ist, du motivierst dich natürlich auch selber, weil du schreibst ja einmal den Idealfall sozusagen auf, den du dann verkündest. Und ich glaube, das ist dann auch cool manchmal, wenn man dann doch, kommt dir doch immer wieder vor, dass man dann einen Hänger mit einem Projekt hat und sagt so, hey, irgendwie geht das nicht so voran, wie wir gerade wollen. Das dann sich mal wieder durchzulesen und zu sagen, hey, aber da wollen wir hin, das packen wir jetzt an, glaube ich, kann da auch sehr helfen.
Total. Sabine fügt noch hinzu, wichtig finde ich, zu definieren, was Verantwortung bedeutet. Das kann von einem Sündenbock zu haben bis hin zu großen Chancen, Vertrauen in die Fähigkeit des anderen, alles sein. Genau. Also das unterstreicht das auch nochmal, was wir gerade gesagt haben, im Zweifel wirklich ordentlich mal hinsetzen und nicht die eigene Begriffsdefinition als die allgemeingültige ansehen. Maja will wissen, wie siehst du das Abgeben von Verantwortung, Aufgaben an Tools und vor allem jetzt, da immer mehr mit KI und Automatisierung möglich ist?
Also ich finde alles, was uns unangenehme Arbeit abnimmt, unbedingt nutzen. Also wir arbeiten selber recht viel mit Texterstellung, gerade mit ChatGPT. Und ich finde es großartig. Also ich glaube, man ist aktuell natürlich in der Situation, dass man das jetzt nicht ungefiltert übernehmen kann, sondern man arbeitet dann eben mit diesem Vorschlag. Und das finde ich kann eine extreme Erleichterung sein. Nichtsdestotrotz ist die Situation aktuell so, dass man sich das Tool zur Hilfe nimmt, aber ich glaube, in der Verantwortung steht man trotzdem noch selber für das Arbeitsergebnis. Also ist jetzt noch nicht möglich, oder bei uns zumindest könnte ich jetzt nicht sagen, ja, okay, ich kann nichts dafür, das hat mir ChatGPT halt so ausgespuckt, sondern es geht letztlich dann schon mit dem, was man eben durch KI erstellt bekommt, zu arbeiten und das aber dann nochmal mit seinem persönlichen Wissen und Kenntnissen zu überprüfen beziehungsweise anzupassen.
Wer fragt, wie schaffst du es, dass die Mitarbeitenden die Ownership auch wirklich übernehmen? Darüber hatten wir jetzt gerade schon so ein bisschen gesprochen, aber ist natürlich trotzdem immer eine riesige Frage. Da gibt es sicherlich noch die eine oder andere. Also wir hatten schon diskutiert, was ist, wenn jemand noch nicht so weit ist. Aber wie finde ich überhaupt heraus, ob jemand schon so weit ist und liegt es an der Definition von Verantwortung? Also das vielleicht einmal verschriftlichen, wenn all das nicht funktioniert. Was hast du da für Erfahrungswerte gesammelt? Wie kriegen Mitarbeitende Ownership wirklich, also wie kriegt man das hin, dass Mitarbeitende das so annehmen?
Also was ich da sehr wichtig finde, dass man Ownership ganz früh kommuniziert. Also ich finde, das kann auch ein Thema im Bewerbungsgespräch schon sein, zu sagen, wir legen darauf großen Wert, kannst du dir das vorstellen? Weil dann hat derjenige schon mal die Möglichkeit, sich darüber Gedanken zu machen. Bin ich jemand, der gerne Verantwortung trägt und der sich auch, ja, der letztlich nach mehr Verantwortung sogar fragt? Und da glaube ich, wenn man das wirklich mal reflektiert, gibt es auch viele Leute, die sagen, nee, das bin ich gerade nicht. Kann sein, dass ich es irgendwann mal bin, aber gerade möchte ich eher so arbeiten. Vielleicht bin ich auch in der Phase, in der ich noch ganz viel lernen möchte, wobei man das natürlich, wenn man Selbstverantwortung hat, auch kann, aber anders. Aber dass man einfach noch sich stärker an jemanden anlehnen kann, der einem auch stärker vorgibt, was jetzt die nächsten Schritte sind. Also das finde ich ist ein wichtiger Punkt, das wirklich jetzt zu einem ganz frühen Zeitpunkt anzusprechen, um auch zu gucken, besteht da überhaupt ein Match? Also wollen beide da in die gleiche Richtung? Und dann die nächste Situation, jemand möchte das eigentlich, fühlt sich aber noch nicht bereit. Ich finde, das ist dann auch Aufgabe des Arbeitgebers, hier ganz stark zu unterstützen. Mhm. Offene Gespräch zu gehen, wie können wir dir helfen? Wie können wir als Team dir helfen, dich da hineinzuentwickeln? Und dann aber auch, Nushu ist ein Beispiel, es gibt viele andere Arten von Tutorials, Schulungen, Austausch, Netzwerk und so weiter. Und ich glaube, da... Also beziehungsweise sehe ich da uns auch als Arbeitgeber ganz stark in der Pflicht, da dann das geeignete Programm rauszusuchen, auch langfristig gedacht, aber es kann auch mal ein Workshop sein oder ähnliches, der einem einfach dieses Wissen dann auch oder dieses Können, ich glaube, also meiner Überzeugung ist niemand als Führungskraft oder Gründer geboren, sondern es ist ein ständiger Lernprozess. Und natürlich sollte man sich da von Leuten, die in gewissen Bereichen schon mehr Erfahrung gesammelt haben, einfach Hilfe holen.
Mhm. Ja, finde ich auch total relevant und wichtig, dass du sagst, Ressourcen und Unterstützung müssen auch bereitgestellt werden. Da kann ich nur einfach sagen, hier ist die Verantwortung, mach mal, weil so einfach ist es ja am Ende des Tages nicht. Wir haben ja auch schon über das Stichwort Vertrauen gesprochen und das, was Sabine vorhin auch im Chat noch eingeworfen hat, so ja gut, das kann aber auch eben sein, dass man irgendwie zum Sündenbock gemacht wird für alles. Ein Klima des Vertrauens. Das ist ja auch, das zu schaffen, ist ja so ein Riesenthema für ganz viele Unternehmen. Je größer sie werden, umso schwieriger und herausfordernder, weil man sich vielleicht auch nicht mehr mal beim Kaffee in der Küche trifft. Jetzt seid ihr auch gewachsen. Und da verändert sich ja auch krass viel. Es gibt ja gewisse Stufen, wo man dann nochmal eine Hierarchieebene einziehen muss. Oder du sagtest jetzt auch Head of Marketing, also da nochmal wirklich einen gesamten Bereich abgeben. Wie ist es euch gelungen? Also ich gehe davon aus, dass du sagen würdest, ihr habt ein Klima des Vertrauens bei euch intern. Ja. Mhm. Und wie ist es euch gelungen, das auch über das Wachstum sozusagen beizubehalten?
Mhm. Ich glaube total an eine, oder als Führungsperson daran, dass man Dinge auch vorlebt. Und indem man selber auch anspricht, hier strugglen wir gerade vielleicht auch in unserer Strategie und so weiter, und das Team da auch dazu holt ab gewissen Punkten, dass dadurch auch Vertrauen aufgebaut wird, indem man selber Vertrauen gibt, indem man einfach transparent ist. Und das schafft häufig dann auch ein Klima, bei dem jemand anders auch die Möglichkeit hat zu sagen, ja, hier brauche ich Hilfe, hier hakt es gerade. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich sehr, sehr wichtig, auch als Führungsperson auch verletzlich zu sein, zu sagen, nicht per se, ich mache alles richtig oder ich habe das jetzt halt so entschieden, sondern auch teilweise Entscheidungen mal zu erklären, aber nicht aus einem Gefühl der Schwäche raus, sondern einfach aus einem Gefühl der Transparenz raus, zu sagen, hier sind wir den Weg gegangen, weil wir dachten, es ist so und so. Und jetzt sehen wir rückblickend, dass eine andere Entscheidung besser gewesen wäre. Und deswegen probieren wir es jetzt so. Und ich glaube, dass das ein total gutes Klima schafft, dass jeder wirklich die Möglichkeit hat, zu sagen, wie er über Dinge denkt.
Also Prinzip Nahbarkeit auch irgendwie so ein bisschen. Jetzt hast du natürlich auch in der Kanzlei davor gearbeitet. Das sind ja meistens nicht die Orte der Nahbarkeit und Empathie, würde ich jetzt sagen. Also es gibt natürlich auch andere Beispiele, aber klassischerweise geht es ja doch eher tradiert dort so zu. Wo hast du dir das denn, also These meinerseits, wo hast du dir denn da Vorbilder auch geschaffen, zu sagen, so, das finde ich richtig cool. Also ich will mich auch so nahbar zeigen. Ich will vielleicht auch als Mensch in die Arbeit kommen und dort auch nicht Büro spielen, sondern ich bin einfach Magdalena und ich bin jetzt da.
Ich überlege gerade, aber ich glaube ganz stark auch von dem Gedanken, was bräuchte ich, wenn ich in der Situation wäre? Mhm. Und was würde ich mir wünschen, um mich weiterentwickeln zu können? Und das lässt sich dann meistens auch ganz gut auf die Leute übertragen, mit denen man zusammenarbeitet.
Also du hattest jetzt nicht so ein Role Model, eine Führungskraft, die du früher hattest, wo du gesagt hast, genau so oder eben genau so nicht, sondern dass du bist von dir ausgegangen, hast gesagt, okay, das ist jetzt mein eigener Anspruch am Ende des Tages.
Ja, würde ich sagen. Aber ich glaube auch, dass manche Führungsqualitäten, die findet man auch im Privaten, ohne dass sie dort als Führungsqualität deklariert werden. Also ich finde zum Beispiel Feedback geben oder kritische Dinge anzusprechen, finde ich auch im Privaten so eine wahnsinnig wertvolle Eigenschaft, dass ich das, weil ich das an Leuten so schätze und selber auch immer versuche, diesem Maßstab irgendwie gerecht zu werden, ist das für mich auch was zum Beispiel, was ich unbedingt in meinem Berufsleben übertragen wollte. Zu sagen, ich möchte nicht, dass sich irgendjemand Gedanken macht, passt dir das jetzt so oder nicht? Ich weiß nicht genau, sie hat irgendwie komisch geguckt. Sondern, dass jeder sofort weiß, woran er bei mir ist, wie ich gerade darüber denke. Und das auch auf eine konstruktive Art und nicht so, nee, finde ich nicht so gut, aber ohne das zu begründen. Und ich glaube, dass man da wirklich auch im Privaten ganz, ganz viel sich rausnehmen kann, was man dann in sein Berufsleben überträgt. Einfach, weil man sagt, das sind generelle so Verhaltensmaxime, die mir wichtig sind und denen ich gerne auch genügen würde.
Das finde ich total schön, dass du so sagst, dass die Werte von dir, also oder die Dinge, die du oder die Verhaltensweisen, die du auch im Privaten für dich identifiziert hast, beispielsweise bei Freundinnen und Freunden, überträgt ins Businessleben und nicht versuchst da irgendwie, keine Ahnung, nach Managementmethode 1, 2 oder 3 vorzugehen, weil das wirkt ja ganz häufig total unauthentisch. Gleichzeitig ist es ja so, gerade wenn man als Gründerin startet, man ist ja nicht ausgebildet in Leadership. Man hat auch keine Fortbildung gemacht und auf einmal wächst es und es kommen Kolleginnen und Kollegen dazu und man ist ja vielleicht gar nicht so richtig vorbereitet auf diesen Führungskräftemoment, weil man wollte ja nur gründen, aber weniger Führungskraft werden, war ja wahrscheinlich gar nicht so im Kopf. Als du damals in Führung gegangen bist, hast du dich da auch erstmal komplett belesen von oben bis unten oder wie bist du da rangegangen?
Also wir haben dann ab einem gewissen Zeitpunkt schon noch angefangen, Workshops und Ähnliches zu machen, einfach um uns selber auch weiterzubilden, um auch den Anspruch zu haben, besser zu werden. Bei Büchern muss man immer gucken, wie passt das auch zu einem oder ist der jeweilige Führungsstil auch der mit der eigenen Persönlichkeit zusammenpasst. Das finde ich ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Meine Mitgründerin und ich sind total komplementär auch von der Art. Sie nennt mich immer den Flatliner, weil ich, glaube ich, in Stressing-Situationen relativ ruhig bleibe, aber dafür natürlich auch manchmal nicht dieses Energielevel habe oder dieses so, und jetzt pushen wir nach vorne, so diesen Aktionismus. Und sie ist genau das Gegenteil. Sie regt sich schnell auf, regt sich ab und bringt dadurch natürlich eine unheimliche Power mit rein. Und deswegen können wir gar nicht genau gleich führen. Einfach, weil wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu berücksichtigen, zu sagen, das ist meine Art, das ist meine Persönlichkeit. Und im Rahmen dessen werde ich die bestmögliche Führungskraft, Führungsperson. Aber ja, es muss trotzdem zu einem passen, wie man kommuniziert, wie man auch eine Kündigung, finde ich, ist ein wahnsinnig unangenehmes Thema. Ich glaube, jeder, der das schon mal machen musste, weiß, das gehört mit zu den schrecklichsten Sachen, die man in seinem Arbeitsleben machen muss. Und wenn man da jetzt nach Schema F vorgeht, dann kann das einfach nicht so gut werden, wie, abgesehen davon, dass eine Kündigung natürlich nie gut ist, aber dann kann das nicht so mitfühlend werden, wie man das macht, wenn man die eigene Persönlichkeit einbringt. Und vielleicht gehört es auch mal dazu, jemanden in den Arm zu nehmen oder auch nochmal eine Erklärung dazu abzugeben oder den Termin 2 Stunden zu machen oder keine Ahnung. Das ist ja sehr, sehr individuell. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man hier, so wie man ist, auch als Führungsperson ist, aber da natürlich versucht, das Beste aus sich rauszuholen. Und es kann andersrum natürlich auch keine Entschuldigung zu sein, so, ja, ich kommuniziere halt nicht, ich gebe einfach ungern Feedback. Das, finde ich, sind dann wieder so Standards, bei denen muss man sagen, das geht leider nicht. Also so weit geht es dann doch nicht mit der Akzeptanz der eigenen Persönlichkeit, dass man bei so offensichtlichen Dingen, die halt einfach in einem Miteinander nicht funktionieren, muss man sich dann auch echt mal in den Hintern treten und sagen, okay, das fällt mir nicht leicht, aber es heißt nicht, dass ich es nicht lernen kann.
Lisa möchte nämlich auch gerade die Frage stellen, hast du denn Bücher, die du zum Thema empfehlen würdest?
Gut, tatsächlich habe ich da nicht irgendwie so ein Buch, das mir da sofort in den Sinn kommt. Hast du da was, Melli?
Das Problem ist ja auch, egal wie viele Bücher man liest, man vergisst immer die Titel. Nee, Lisa, bin auch gerade komplett blank. Ich kann jetzt auch gerade keins nennen. Nee, Also ich schaue gerade so in Richtung Bücherregal, aber A, bin ich ein bisschen kurzsichtig und B, bin ich echt die Schlechteste, was Buchtitel anbelangt. Aber liebe Nuschus, ihr habt doch sicherlich den einen oder anderen Tipp. Vielleicht könnt ihr das nochmal im Chat teilen, dann spielen wir das einmal über Bande hier. Wer von euch ein cooles Buch zu diesem Thema hat, Verantwortung abgeben, delegieren, all diese Themen. Ich glaube, dass bei mir das in der Vergangenheit häufig so konkrete Fragestellungen waren, wo ich selber bei mir dann erstmal ansetzen musste und dann einmal in der Reflexion der jeweiligen Situation gemerkt habe, so okay, eigentlich ist es total easy. So, ich musste mich einmal nur mit der Situation auseinandersetzen, reflektieren und dann war es wieder gut. Ich brauchte da häufig keinen theoretischen Überbau. So, jetzt schauen wir mal, was Bea, die lässt uns nicht hängen. Vielen Dank, Bea. Wer hat den Ball? Business Model U. Radical Candor, stimmt's? Mhm. Ja, stimmt. Hast du recht, Wiebke?
Ja, das wird eh gerade so ein bisschen mehr Trend. Also man sieht auch bei LinkedIn, dass die Themen viel intensiver gerade beackert werden.
Ja, die einzelnen, also die kleinen Fragestellungen, meinst du?
Ja, ja.
Du, aber die haben zum Teil halt so einen riesen Impact, das ist halt so. Johanna will wissen, hast du Supervision für dich selbst?
Eine Supervision für mich selbst? Puh, also ich versuche
ob
immer
du
wieder...
Das nutzt.
Warte, jetzt habe ich dich kurz zeitversetzt gehört.
Genau, also die Frage von Johanna laut, nutzt du Supervision für dich selber?
Also, dass ich versuche, von mir selber auch eine Vision zu haben, wo ich hin möchte. Ja, ich glaube, also es gibt ja diesen Spruch, ich glaube, Julia Bösch hat den kürzlich auch gesagt, die Gründerin von Outfittery, wenn deine Firma um 100% wächst, dann musst du auch um 100% wachsen. Mhm. Und ich glaube, das ist schon... Das ist genauso auf eine Führungskraft anwendbar, die in die nächste Stufe kommt und dadurch auch sich dementsprechend entwickeln muss. Und ich glaube, uns als Gründer ist total bewusst, da wo wir mit der Firma jetzt sind und wo wir auch hinwollen, können wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wir müssen dazu lernen. Wir müssen lernen, auch noch mehr Prozesse zu haben, um ein größeres Team zu verwalten, auch nochmal zu überlegen, was können wir jetzt tun, um die Firma noch profitabler zu machen und so weiter. Also ja, es gibt eine Vision, aber die ist natürlich auch sehr dynamisch. Also das heißt, die wird immer wieder auch angepasst auf dem, was gerade erforderlich ist.
Ah, okay. Jetzt verstehe ich, das war genau dieser eine akustische Hänger. Supervision war die Frage, ob du sozusagen Supervision für dich nutzt. Sozusagen, dass du nochmal geshadowed wird, dass dir nochmal drüber geschaut wirst, dass du dich mit... Genau. Weißt du, das ist so geil. Ein kleiner akustischer Hacker und aus Supervision wird Vision oder eine Supervision.
Genau. Eigentlich ganz cool. Ich fange an, über Vision zu erzählen, was eigentlich gar keiner wissen wollte.
Also, doch, voll. Größer, schöner. Das habe ich verstanden.
Also wir untereinander ganz stark. Also wir haben vor 5 Jahren ein anderes Startup gekauft und sind jetzt zu viert in der Geschäftsführung, was eigentlich für unsere Company-Größe recht viel ist. Für uns ist aber ein ganz großer Segen, weil wir wirklich eine sehr gute Art gefunden haben, zusammenzuarbeiten und uns sehr konstruktiv, aber auch sehr regelmäßiges Feedback geben. Und das heißt, wir werden auch immer wieder durch uns selbst gechallenged. Das hilft uns sehr.
Und ihr diskutiert auch miteinander darüber, wo vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr Verantwortung abgegeben werden könnte. Mhm. Also geht das so detailliert rein ins Gespräch?
Definitiv. Meistens kommt das auch tatsächlich wieder aus der Überlastungsdiskussion, also dass bei einer Person in einem gewissen Bereich oder weil sie bestimmte Bereiche hat, zu viel angefallen ist und sie einfach sagt so, hey, ich komme zu wenig zu den strategischen Aufgaben, ich bin zu sehr in klein gerade gefangen. Können wir einmal schauen, was ich an wen abgeben kann und wie. Passiert immer noch.
Passiert immer noch und wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht aufhören. Ja. Liebe Nuschus, ich glaube, alle Fragen sind beantwortet. Ich glaube, wir haben ganz viele unterschiedliche Facetten mit Magdalena diskutieren dürfen zum Thema Verantwortung abgeben, aber auch zum Thema Verantwortung übernehmen. Darüber, was es vielleicht bedeutet, die Sachen auch mal zu verschriftlichen, ganz zu Beginn. Wir haben nochmal Eisenhower diskutiert. Ich finde es super, dass du das nochmal ins Gedächtnis gerufen hast und vielleicht die eine oder andere, die es noch nicht kannte, damit inspiriert hat. Schaut euch das nochmal an. Das ist wirklich total sinnvoll und gut, kann ich nur bestätigen für diejenigen, die es nicht kennen. Und Magdalena ist natürlich auch bei LinkedIn. Dalia, wärst du so lieb, einmal den Link zu teilen, falls nicht schon geschehen, dann könnt ihr ihr euch natürlich auch mit ihr dort nochmal vernetzen, vielleicht nochmal eine Frage stellen, die euch im Nachgang kommt. Bei mir kommen immer die Fragen in der Reflexion, wenn ich dann drüber nachgedacht habe. Und dann haben wir jetzt noch optimal Zeit. 5 Minuten bis zum nächsten Meeting bei den meisten von euch wahrscheinlich, noch einmal eine Bio-Break zu machen, Kaffee zu tanken. Und dir, liebe Magdalena, möchte ich danken für deine total strukturierten, schönen Gedanken zum Thema und dass du das so mit uns geteilt hast. Das ist natürlich echt einfach eine ganz, ganz inspirierende und großartige Geschichte, Erfolgsgeschichte, die du da hingelegt hast in den letzten Jahren. Und du hast mich damit am frühen Morgen sehr inspiriert. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank an euch und vor allem auch für eure tollen Fragen, die mich wiederum auch zum Nachdenken bewegt haben. Also ich glaube, das beruht sehr auf Gegenseitigkeit. Und ich kann auch nur noch mal betonen, wenn euch im Nachhinein noch irgendwas einfällt oder ihr euch generell vernetzen wollt oder auch zu anderen Themen Fragen habt, meldet euch gerne bei mir.
Danach kann nichts mehr kommen. Liebe Ladies, ich wünsche euch einen richtig guten Tag. Rockt diesen Mittwoch. Ciao. Danke, Magdalena. Danke,
Daniel. Tschüss, danke euch.
Tschüss. Ciao.